Ja, jetzt mal mit Husten. Wer fängt an?
Ja, du.
Ich?
Ja, Fadose, Jan.
Herzlich willkommen.
Du fängst an.
Okay, herzlich willkommen.
Aber jetzt anfangen, wenn du wolltest.
Ich weiß, du hättest anfangen können. Willst du anfangen?
Nein, fang
an. Ich fange an. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Sprechblasen.
Sprechblasen mit Aljaksch
und Gregor Seeberg.
Und es freut uns, das möchte ich gleich zu Beginn sagen, dass wir so viele Zuschriften bekommen von Leuten, ja, die uns unsere Fragen beantworten, oder?
Ja.
Und aber auch Fragen stellen.
Ja, und wir haben jetzt eigentlich für unser neues Thema haben wir gleich eine Zuschrift verwendet, und zwar von der lieben Frau Gysi Ginter.
Dazu muss man sagen, wir haben letztes Mal gesagt, dass wir einen Podcast überhaupt noch machen, der sich auf die Zuschriften bezieht.
Genau. Ja. Und das wollen wir jetzt einlösen.
Wollen wir jetzt einlösen, ja.
Ja. Und Gysi Ginter schreibt: Hallo, ihr zwei Lieben. Ich bin Jahrgang 72 und auch schon über 50. Da ich eine Frau bin, kommt zu dem vielen Nachdenken und über das Leben grübeln auch noch die unangenehme Zeit des Wechsels dazu. Und daraus haben wir uns gedacht, wir machen heute das Thema Kein Wechsel.
Kein Wechsel. Die Frau Gysi Ginter hat auch noch mehr geschrieben, aber wir wollen jetzt nicht alle Leserbriefe beginnen vorzulesen. Trotzdem noch einmal vielen Dank,
super. Vielen Dank und auch danke für die vielen Komplimente, die da drinnen sind, die wir jetzt nicht vorlesen, aber man kann sich vorstellen, sind viele Komplimente drinnen.
Aber das Thema Kein Wechsel ist natürlich interessant, weil Frau Ginter auch natürlich schreibt, Männer kommen genauso in den Wechsel wie Frauen. Man spricht eher über den weiblichen Wechsel, bei uns ist es eher die Midlife-Crisis.
Bei uns ist es die Midlife-Crisis und das ist ja ein bisschen was anderes, weil ich glaube ja tatsächlich, dass der Unterschied, also der große Unterschied ist, ich glaube, Männer haben tatsächlich auch einen Wechsel, wir spüren ihn wahrscheinlich auch, aber bei weitem natürlich nicht so wie die Frau, weil natürlich hormonell was ganz anderes passiert.
Bei Frauen
als? Frauen als bei Männern. Männer haben ja sowieso viel weniger Hormone als Frauen.
Stimmt das?
Das sage ich so, jetzt. Ja, okay. Aber auf jeden Fall ist der Wechsel eben nicht so stark in dieser Zeit, wie ihn Frauen haben.
Liege ich überhaupt richtig, wenn ich glaube, dass der Wechsel bedeutet, dass die Frau vom gebärfähigen Zustand in den nicht gebärfähigen Zustand übertritt?
Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen grob ausgedrückt, aber ich glaube, so ist es. Ich glaube, es fällt dann quasi, es beendet die Zeit der Menstruation, also das ist keine Menstruation mehr. Und das heißt ja auch Eisprung, glaube ich, nicht mehr.
Dementsprechend produzierst du keine Eier mehr, die abtransportiert werden müssen.
Und da passiert dann im Leben einer Frau wahrscheinlich wahnsinnig viel. Wir wissen es wissenschaftlich natürlich gar nicht. Aber wir können uns nur vorstellen, dass es ziemlich belastend ist und dass das ja auch sehr in die Psyche geht.
Ja, natürlich, na klar. Also wir nehmen uns sowieso das Recht heraus, dass wir auch unwissenschaftlich drüber reden dürfen.
Das ist aber heute zum ersten Mal so.
Ja, selbstverständlich. Ja. Aber ich habe vor kurzem erst mit einer Frau geredet, die gesagt hat, oh, jetzt merkt sie, sie ist im Wechsel, weil sie hat so Wallungen und von Gefühlsschwankungen hat sie nicht geredet, aber ihr ist völlig unbegründet auf einmal heiß, klar. Also, dass das unangenehm ist, ist natürlich verständlich. Ja. Und während sie das gesagt hat, dass sie keine Gefühlsschwankungen hat, hat sie schon eine Gefühlsschwankung.
Ja, und ich glaube, dass das wirklich zum Teil massiv sein kann. Und ich glaube, dass der Unterschied, weil du Midlife Crisis quasi genannt hast, ich glaube, dass der Unterschied dann tatsächlich so einer ist, die Midlife Crisis kannst du, glaube ich, tatsächlich in irgendeiner Art und Weise, die kann auch massiv sein, glaube ich, können aber genauso Frauen haben, aber die kannst du, glaube ich, therapeutisch tatsächlich ein bisschen begleiten und abschwächen.
Wirklich?
Ja. Einen Wechsel kannst therapeutisch, das ist, glaube ich, wirklich ein körperlicher, aber hormoneller Prozess, den du durchmachen
musst. Aber gibt es eine therapeutische Abschwächung gegen das Bild, dass ein übergewichtiger, weißhaariger Mann aus seinem tiefliegenden Sportauto sich minutenlang herausschält, nur um dann, nachdem er es beim 14. Anlauf geschafft hat, auf seinen beiden
zum Defibrillator
hölzernen und schon leicht zittrigen Beinen zu stehen, schwitzend zum Defibrillator greifen sollte, der aber an sich im Handschuhfach ist, das heißt, das tut er sich aber nicht mehr an.
Und dann aber sein Handy sucht oder seine Brieftasche, die er beim Aussteigen verloren hat, aus der Gesäßtasche.
Genau, dann muss er sich erst einmal die Hose richten, weil die ist bei dem Versuch rauszuklettern natürlich echt weit, bis du die Knie runtergerutscht. Ja, man sieht dann auch schon die Kompressionssocken.
Selbstverständlich. Und das Maurer-Dekolleté, wie wir so schön sagen.
Ja. Ist das therapeutisch begleitbar?
Ich glaube, es ist schon therapeutisch begleitbar, aber es ist sehr weit verbreitet. Ich glaube, dass diese Menschen sehr selten leider in die Therapie gehen. Es gehört ja dazu auch zu einer Krankheitseinsicht, ne, wenn man in die Therapie geht.
Ja.
Oder zumindest zu einem Druck. Man braucht einen gewissen Druck.
Ich verstehe das überhaupt nicht. So Midlife Crisis bedeutet ja, dass man seine jetzt bald verloren gegangene Jugend unbedingt beibehalten will. Aber ich habe mir in meiner Jugend schon keinen Sportler gewünscht, der knapp über den
Boden. Man wollte auch, glaube ich, also das hat wahrscheinlich auch mit der Jugend zu tun, wie schön die Jugend dann für den einen oder für den anderen war. Wenn die Jugend eh nicht schön war, dann will man ja auch nicht mehr zurück.
Aber ich kenne keinen Mann, der Midlife Crisis hat und davon träumt, nackt ohne Sattel auf einem Pferd am Strand zu galoppieren.
Mit Boderek. Die Traumfrau.
Aber das kenne ich nicht, sondern die meisten wollen eigentlich. Wobei, wir reden jetzt von Midlife-Crisis-Typen, die Kohle haben. Ne? Wir reden ja nicht von der breiten Masse, die sich dann einfach nur ansauft.
Ja.
Was ist das eigentlich, was glaubst du?
Weil du da müssen wir wirklich unterscheiden, weil Wechsel und Midlife-Crisis ist wirklich total unterschiedlich.
Ja.
Weil der Wechsel heißt ja nicht, das Leben ist zu Ende und du wirst depressiv und was mache ich jetzt mit den nächsten 50 Jahren noch? So wie es Männer oft haben, ne? Wenn sie der Midlife-Crisis sind, was übrigens wieder zu unserem großen übergeordneten Thema passt.
Das wir ja eigentlich genau haben. Aber Entschuldigung, jetzt habe ich aber eine Frage.
Ja.
Die Midlife-Crisis des Mannes hat aber schon auch mit dem Wechsel zu tun, oder? Weil wir Männer haben ja auch einen Wechsel.
Ja, das schon. Aber ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat oder ob es einfach nur damit zu tun hat, dass der Mann einfach weiß, er ist jetzt, weiß nicht, so und so viel alt, er ist nicht mehr so leistungsfähig, wie es damals war. Ich weiß nicht, ob es eine hormonelle Sache ist, die Midlife-Crisis quasi einleitet, oder ob das eher eine gedankliche, gehirnliche Sache ist.
Plötzlich die auftretenden weißen Haare,
genau.
Plötzlich, dass der Kran nicht
mehr den Haare,
letzten Stock
ausfallen.
Fährt, du weißt, was ich meine.
Ja, genau.
Hoppala, was ist denn da jetzt los?
So ist es, bei dem einen fallen die Haare aus, bei dem anderen werden sie weiß.
Dann gibt es ja ein Wort, das man vorher nie in den Mund genommen hat, jetzt hat man es öfter, Prostata plötzlich.
Zum Beispiel, Prostata. Man kommt erst drauf, ab 50, dass man dieses Organ überhaupt hat.
Ja. Ja, und bei Frauen ist es aber so, dass es natürlich eine große, wirklich körperliche Umstellung ist. Ne?
Ja.
Und dass das wahrscheinlich einhergeht mit vielen anderen Dingen, die, sage ich jetzt mal, bitte, man möge mir nicht böse sein, kosmetischer Natur sind. Dass man
das sagt, auf jeden Fall auch.
Ich bin halt nicht mehr so dünnes Eis.
Also ich glaube, jetzt mache ich was ganz Fatales vielleicht, was Orges, und vielleicht kriegen wir deswegen dann beim nächsten Mal so viel Zusendungen wie noch nie. Aber ich glaube, das Schlimmste ist tatsächlich, das ist eine reine Theorie, wenn ein Mensch, eine Frau, ihr Leben lang quasi, nicht ihr Leben lang, aber halt ab einer gewissen Zeit, die Menstruation hat und fruchtbar ist und in dieser Zeit quasi fruchtbar ist und Kinder kriegen kann und Menschen Leben in die Welt setzen kann, und das hört dann auf. Es zeigt dir deine Natur, dein Körper, jetzt das war's. Also das geht jetzt nicht mehr.
Ich meine, jetzt gibt es ganz sicher ganz viele Frauen, die sagen, na Gott sei Dank, endlich, ich wollte schon vorher nicht.
Je nachdem.
Jetzt begleitet mich diese unnötige,
genau, monatliche Störung. Oder du Störung hast schon drei mehr. Kinder und bist auch froh, dass das nicht bist so ist froh. Oder was auch immer.
Aber irgendwie ist es natürlich schon, dass die Natur hier selber autonom einen Schritt setzt, den du nicht beeinflussen
das
kannst.
Das ist beim Mann ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen vernachlässigbarer, weil, ja, das stimmt schon, natürlich hört die Potenz auch auf oder weniger und wird anders und so weiter. Aber der kann auch immer tausendmal mit irgendwelchen Mittelchen oder was nachhelfen, und dann geht es trotzdem weiter. Ne?
Mhm.
Also das kann man nicht vergleichen.
Gibt es eigentlich bei Tieren das auch einen Wechsel? Frage ich mich gerade.
Ich habe keine Ahnung. Also Wildwechsel kenne ich. Aber das ist was anderes gemeint. Das ist,
glaube ich, was anderes. Na, ich frage mich jetzt gerade, zum Beispiel so eine Löwin in der Savanne. Na, aber die Tiere, die können ja ganz lang noch Kinder gebären und dann werden sie einfach alt und verletzt. Also viele verhungern ja einfach, weil sie sich nichts mehr, also jetzt bei Löwinnen, weil sie sich keine Nahrung mehr erbeuten können,
das
und das Rudel sie nicht durchfüttert.
Bringt uns jetzt zu einem anderen Thema, nämlich, Gregor, das ist eine schöne Überleitung.
Ja.
Und zwar zur Gregors Naturecke.
Gregors Naturecke.
Hier hat ein sehr lieber Kollege geschrieben, Max Merck aus Stuttgart: Wie stehst du zur Gentechnik in der Landwirtschaft?
Ui, Gregors Naturecke. Gentechnik in der Landwirtschaft. Da stehe ich natürlich zwiespältig dazu, weil einerseits ist ja jede Kreuzung von zwei Pflanzen bereits ein gentechnischer Eingriff. Ne? Das ist ja Gentechnik. Es ist auch, wenn du nur die gesunden...
Wenn sie es nicht selber gemacht haben.
Wenn sie ihn selber gemacht haben. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel die gesunden Pflanzen stehen lässt und die kranken Pflanzen quasi frühzeitig entfernst, ist auch das ein Eingriff, weil natürlich nur die guten Gene sozusagen weitergegeben werden. Es gibt sogar eine natürliche genetische Veränderung, weil auch in der Natur selber passiert es, dass quasi die Diktion, die so komisch klingt, aber dass die schwachen Individuen, die kranken Individuen eher als Beute dienen oder aber frühzeitig sterben. Okay. Das heißt, es ist sowieso eine Auslese findet statt. Und eine genetische Veränderung hat ja schon stattgefunden, weil zum Beispiel Kulturpflanzen, die wir haben, haben ja wir gezüchtet, damit wir was davon haben.
Ja, aber ich meine damit Gentechnik nicht wirklich so eine richtig chemische Beeinflussung von außen?
Wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass man Pflanzen resistent gegenüber gewissen Schädlingen macht. Mhm. Und also was zum Beispiel diese wirklich Verbrecherorganisation Monsanto betreibt, die großflächig landwirtschaftliche Flächen mit Pestiziden verseucht und ja. dann sagt, wir machen das ja eh nur auf dem Gebiet und so tut, als gäbe es keinen Wind und kein Grundwasser.
Ja. Ja.
Und dann die Pestizide sagen nicht, ich suche mir gezielt nur diese Nutzpflanze aus, die mich braucht, sondern die gehen ja auf alles.
Ja.
Und das heißt letztlich, dass es ein großes Insektensterben generell gibt. Was ja. dann in weiterer Folge bedeutet, dass es ein Sterben gibt. Wenn die Insekten nicht sind, gibt es in weiterer Folge keine höheren Tiere als die Insekten. Und. Das ist eine Kette. Ne?
Ja.
Also ich bin, das ist schwierig, weil zum Beispiel, ich weiß von vielen Bauern, die dann sagen, ja, aber unsere Ernte, wenn die jetzt, was weiß ich, ein Schädling wie der Kartoffelkäfer nachhaltig vernichtet, dann sind wir ruiniert. Also es ist sehr, sehr schwierig.
Okay.
Wir mit dem Überbedarf an Nahrung, den wir haben, dieser Überbedarf hält ja nicht wirklich Schritt mit dem, was die Natur auch für selber schon an zersetzenden Programmen mitbringt. Mhm. Weil die Natur schaut ja, dass es ein Gleichgewicht gibt. Und das ist ja kein Gleichgewicht.
Ja.
Also schwieriges Thema.
Ich kann mich erinnern, in Bad Wimsbach-Neidharting, wo ich ja herkomme, hat es den Friedel Gilhofer gegeben. Den Namen darf ich jetzt nennen, weil er schon verstorben ist. Und der war ein großer Schweinebauer. Und der hatte große Felder und dem wurde Gülle verkauft, chemikalische Gülle, also quasi von eigentlich vergiftete, weiß ich nicht woher, aus irgendwelchen chemischen Fabriken, bla bla bla. Und der hat das dann über sein Feld gestreut, gemischt wahrscheinlich mit Schweinemist und so weiter, Schweinegülle, und hat viel Geld dafür gekriegt.
Mhm.
Und hat das eigentlich gegen diese Kohle, hat er eigentlich seine Felder ein bisschen vergiftet.
Mhm. Klar so. Das ist ein Wahnsinn. Also, das
war aber vor 20, 30 Jahren.
Ja, das war ja gang und gäbe, da hat man sich überhaupt nichts geschissen. Was, wogegen ich total bin, ist genetische Eingriffe bei Tieren, also bei Lebewesen vor sich, weil Pflanzen sind es ja auch.
Ja.
Wir wissen ja gar nicht, wie leidensfähig Pflanzen sind. Aber bei Tieren zum Beispiel, dass man, was ich, bei Schweinen gab es die Versuche, ihnen noch ein zusätzliches paar Rippen anzuzüchten, um Ertrag zu haben. Das ist so eine Frechheit, die gehört mit höchsten Strafen geahndet, die es nur gibt, weil das meistens Tierleid erzeugt, wie zum Beispiel die modische Nacktkatze. Ja?
Ja.
Der keiner fragt, wie es der Nacktkatze geht. Natürlich geht es ihr nicht gut, weil die Haare sind ein essentieller Bestandteil ihres Lebens,
das
Fell.
Ich merke richtig, wie du da in eine Emotion gehst, weil du da wirklich sauer wirst. Gell?
Ja, da werde ich wirklich, wirklich sauer. Das ist eine absolute, totale...
Ja.
Ja. Aber jetzt, weil wir gerade bei Rubriken sind,
ja.
und ich nochmal kurz zurückkommen möchte auf das Thema Wechsel.
Mhm.
Alice Ombudsmann-Ecke.
Ja? Ombudsmann.
Alice
Ombudsmann.
Ombudsmann Ali.
Ja, Ombudsmann Ali.
Ja.
Ich bin ja quasi mein eigener Ombudsmann. Also jeder Mensch ist ja eigentlich sein eigener Ombudsmann, im besten Fall.
Lieber Ali, da ich ein Mann bin und mir jetzt nicht anmaßen will, für eine Frau eine Frage zu stellen, was den Wechsel betrifft, weil ich mich da vielleicht nicht so ganz hineinfühlen kann, stelle ich dir die Frage, wie soll sich denn ein Mann gegenüber seiner Frau verhalten, wenn er merkt, sie ist jetzt im Wechsel und dementsprechend geht es ihr nicht gut?
Ich glaube, dass der Mann sich so verhalten sollte, wie er sich verhält, wenn er diese Frau, wie er diese Frau damals kennengelernt hat und viele Dinge neu erfahren hat. Es kann ja auch sein, dass sie dann irgendwelche anderen zum Beispiel auch in der Menstruation zum Beispiel gröbere Schmerzen hat. Ne? Das ist ja auch total unterschiedlich, wie man Menstruation erlebt und so weiter. Das sind tatsächlich Dinge, die man nicht nachvollziehen kann, glaube ich, als Mann. Und wo man eigentlich nur supported irgendwie dabei sein kann, sich das anhört und sagt, okay, verstehe, und jetzt geht es dann nicht gut und das und das und das. Wie so eine kurzfristige Krise. Ich stelle mir das wirklich so wie so kleine Krisen vor. Also auch diese Schweißausbrüche oder so kleine, jetzt vielleicht übertrieben ausgesprochen, wie kleine, so kleine, ganz, aber trotzdem Panikattacken, die dann so plötzlich, weißt du, wo das Herz rast und du zum Schwitzen anfängst oder große Schmerzen kriegst oder was auch immer. Plus dieses psychische Ding dazu, dass du sagst, ich bin keine Frau mehr oder ich werde jetzt einfach alt. Jetzt bin ich nicht mehr fruchtbar und wenn ich nicht mehr fruchtbar bin, bin ich keine Frau mehr. Also diese Gedanken können ja auch aufkommen oder auch ausgesprochen werden, auch wenn das übertrieben ist, ist diese Sorge total real und ich glaube, sollte man sich anhören und annehmen. Und wenn man es nicht versteht, ist man halt dann der vis-à-vis sitzt und sich's anhört.
Jetzt habe ich an dich privat eine Frage, Ali. Ja. Ich habe gehört, dass wenn Frauen ihre fruchtbaren Tage haben, dass sie dann Pheromone aussenden, die uns Männer praktisch
verrückt machen.
Ja. Hast du das an dir schon einmal erlebt, dass du auf einmal...
Ich glaube, es wurde, also nicht bewusst, weil man, glaube ich, nicht ausgesprochen wurde.
Aha, aber du hast nicht an dir selber gemerkt,
also wenn ich
habe so einen Fortpflanzungstrieb. Nein,
wenn die das, Frau fruchtbar
wenn zum Beispiel du bist in einem Raum mit einer und da sind...
Mit meiner Partnerin.
Ja, und die hat ihre fruchtbaren Tage.
Ich glaube, dass man sowas ausstrahlt. Ich glaube, dass man das schon? Ausstrahlt, eine Bereitschaft ausstrahlt. Das glaube ich schon.
Okay.
Ich glaube schon, dass man das spürt. Aber da musst du wirklich, und das ist eigentlich das, da sollten wir hin, da sollten wir wieder in Gregors Naturecke zurück. Ja. Wir sollten da mehr vielleicht auch dahin gehen. Also jetzt nicht, dass das dann irgendwie arg wird oder so. Aber dass man so Instinkte oder Wahrnehmungen irgendwie wieder ein bisschen schärft, weil das ja einfach auch zu unserem Leben dazu gehört. Ohne, dass man jetzt übergriffig wird natürlich. Oder
nein, natürlich nicht. Ja. Natürlich nicht. Soll schon irgendwie zivilisiert ablaufen.
Ja. Aber ich habe selbst, glaube ich, noch nicht so... Ich glaube, das wird dann vielleicht nicht so ausgesprochen oder so, aber es ist dann einfach.
Was ist dann einfach?
Ja, dass es da eine Anziehung gibt oder irgendwas gibt oder eine Annäherung gibt oder irgendwann, vielleicht gibt es da was, eine Chemie. Es ist ja auch
oft eine Chemie-Sache. Haben wir Männer auch fruchtbare Tage? Wo wir
das weiß ich nicht. Das wäre eine Frage an die Community. Ich weiß es nicht.
Haben Männer fruchtbare Tage? Obwohl bei uns ist ja, das liegt ja so rum und bei
Bedarf. Ja, man weiß ja nicht. Man weiß ja gar nicht, also... Man weiß ja gar nicht als Mann, das, war das jetzt fruchtbar, was ich da jetzt...
Dazu habe ich Zahlen. Seit Mitte der 70er Jahre nimmt die Zahl der Spermien in den westlichen Industrieländern, wo Europa dazugehört jetzt, um die Hälfte ab.
Also die Zahl oder die Fruchtbarkeit?
Die Zahl der Spermien. Und von diesen 50% Spermien sind über 62% nicht in der Lage, Kinder zu zeugen.
Weil wir schon so derartig degeneriert sind
durch unsere Lebensweise. Umwelteinflüsse. Genau. Im Grunde sind es Umwelteinflüsse, Stress.
Und natürlich Lebens.
Genau. Und das ist arg. Also wir nähern uns. Das sind echt nackte Zahlen, also das stimmt wirklich.
Ja.
Und das ist
nackte Zahlen passt in dem Vergleich auch sehr gut.
Ja. Passt das gut, ja. Gibt's eigentlich, man sagt, die nackten Zahlen, da müsste ja auch angezogene Zahlen
geben. Ja, eben. Was sind die angezogenen? Das sind die Verlogenen.
Niemand, oder?
Die unehrlichen Zahlen.
Es gibt überhaupt so Worte, wo ich mir, das ist jetzt so ordinär, wenn ich sage, aber es ist das Gegenteil von hinterfotzig.
Ja.
Lauter so Sachen.
Ja.
Ne? Ja, mach mir oft Gedanken drüber.
Ja. Oder? Jetzt wissen wir auch das, worüber du dir Gedanken machst.
Ja, so tagsüber. Also,
ja. Nein, also kein Wechsel ist nach wie vor ein Thema, den man wahrscheinlich als Mann nur irgendwie sich anhören kann und erahnen kann. Vielleicht kann man auch was lesen drüber. Aber in Wirklichkeit glaube ich, dass wahrscheinlich ist es auch sehr individuell.
Ja, sicher und ein wichtiges Thema, weil die Gesellschaft wird ja immer älter.
Ja, und absolut.
Das heißt, wir werden die Zeitspanne, die wir... ohne Befruchtungsmöglichkeiten durch die Gegend gehen, die wird halt länger.
Und man muss sagen, es ist ein weiteres Ding, das wirklich von der Natur aus, wenn ich das mal so sagen darf, tatsächlich ungerecht, auch wenn du das vielleicht nicht gern hörst, ein bisschen ungerecht irgendwie austariert ist zwischen Mann und Frau. Weil das ist, also die Menstruation ist ein Wahnsinn, die der Mann in keinster Weise adäquat irgendwie erlebt. Und ich glaube auch, der Wechsel ist ein Wahnsinn bei der Frau. Da muss man schon ehrlich sagen, das ist nicht ganz gerecht ausgesucht.
Nein, das ist irgendwie seltsam. Also das ist komischerweise so unausgewogen. Die Natur ist eigentlich so ein ausgleichendes Konstrukt.
Aber, würde dir irgendwas einfallen, was der Mann quasi erlebt, von der Natur irgendwie gegeben, was das ein bisschen entschärfen würde oder ausgleichen würde?
Das Bundesheer. Nein. Wirklich, also was das betrifft, ganz ehrlich, fällt mir jetzt nichts
ein. Die frühe Demenz vielleicht. Die Demenzerkrankung,
interessanterweise,
die vielleicht früher stattfindet.
Ja, und statistisch Männer ja früher sterben. Ja. Was aber damit zu tun hat, dass sie sich ungesünder ernähren, nicht zum Arzt gehen.
Ja.
Und in einer Ehe lebt man länger, also in einer Partnerschaft.
Okay.
In einer Partnerschaft werden Männer älter.
Okay.
Das liegt sicher daran, dass die Frauen manchmal so, also der Partner, die Partnerin manchmal sagt so, ja, dann geh jetzt bitte zum Arzt.
Oder geh zumindest mal eine Runde um den Block.
Ja, und beweg dich mal, gib die Fernbedienung weg. Gib sie wenigstens in die andere Hand, dann trainierst du die linke Hand.
Hey, wir haben eine Auflösung. Ich habe gesungen letztes Mal, ein wahnsinnig schönes Lied. Du hast es lustigerweise aufgelöst danach gleich offline, aber du hast die deutsche Variante bewusst und nicht die englische, wo es eigentlich ursprünglich, glaube ich, herkommt. Und zwar war es Here Comes the Sun von den Beatles.
Ja, schön.
Und du hast Da kommt die Sun gesungen.
Da kommt die Sun
von
STS.
STS. Was dich aber jetzt nicht umhin bringt, selbst ein Lied zu singen.
Ja, genau. Und zwar, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, was singe ich jetzt? Din, din, din. Wahnsinn, wenn man selber hört, wie falsch es ist. Din, 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 din.
Okay, das ist auf jeden Fall ein Challenge,
wie der Amerikaner sagt. Es geht auch vielleicht mit nin, 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 geht auch mal. Din muss es nicht sein.
Nein, muss nicht.
Aber ich wiederhole es nicht, das war's.
Nein, das war's. Und ich bin sicher, dass das der eine oder andere, die eine oder die andere hören werden und wir erkennen werden. Wir sind noch nicht so weit. Wir können noch ein bisschen plaudern, wenn du magst.
Ah, okay. Dann habe ich eine Frage an dich, Ali.
Ja.
Ich habe eine Frage an dich. Weil das war auch so ein Thema, irgendwie bei irgendjemandem, der uns zugeschrieben hat, hat repliziert einmal, wie wir über den Urlaub geredet haben. Und gesagt, es kann sich niemand den Urlaub leisten, 30% der Deutschen können sich keinen Urlaub leisten. Darf ich das sagen,
fragst mich jetzt, was du jetzt sagst.
Ja, okay, ist sagen ja. Darf ich das sagen, dass du alleine Urlaub
hast? Ja, natürlich.
Okay, der Ali wird in geraumer Zeit alleine eine gewisse Zeit auf Urlaub sein. Hast du da nicht Schiss, dass du depressiv wirst?
Warum sollte ich auf Urlaub depressiver sein als hier?
Ja, weil hier kannst du es mir zumindest erzählen.
Du meinst, depressiv hat damit zu tun, dass man nicht arbeitet?
Nein, ist das die Parallele? Nein, das Arbeiten, das kommt ganz hinten. Sondern, dass man so,
weil ich allein bin?
Ja, so alleine und dann fängt man zum Nachdenken an und dann kommt man aufs Sachen. Was dem man nachdenkt, kommt man aufs Sachen.
Also ich bin nicht allein. Dort ist ja eine liebe Freundin von mir, die dort ein Haus hat. Die lebt hier dort, auch zu dieser Zeit. Und dann gibt es offensichtlich auch andere Menschen, die dorthin fahren, von denen ich aber nichts wusste. Und also ich bin da jetzt nicht wirklich allein und es ist ja nicht so lang. Es werden 3 Wochen sein wahrscheinlich. Und ich werde dann auch immer die Location ein bisschen wechseln, also auf dieser Insel, wo ich bin.
Okay.
Aber ich habe da genug
Anschluss. Aber du bist nicht alleine. Aber warst du schon mal ganz alleine?
Ja.
Also länger als...
In Hamburg. Ich war 3 Wochen in Hamburg und dachte, dass ich dort wie so ein... romantische Gedanke, ich schreibe dort etwas und muss dort in Einsamkeit in Hamburg in einer Wohnung leben, am besten raues Klima, es soll eigentlich schier sein und ich bin und schaue nur in die Natur raus und werde total inspiriert wie der arme Poet von Schiele.
Ja.
Das ist der Schiele gezeichnet. Mhm. Und ich glaube, ich habe noch 4 oder 5 Tagen abgebrochen.
Wirklich? Und bist wieder zurück in die vertraute Welt?
Ich habe nichts zurückbekommen von dem Geld. Ich habe 3 Wochen bezahlt. irgendwo ganz oben und es war grauenhaft.
Weil man sagt ja, um glücklich zu sein, sollte man Phasen des Alleinseins haben, damit man das Glück wieder, das ist ein depperter Kalenderspruch wahrscheinlich, weil sagt das immer Großfamilie in Italien, lächerlich.
Ja.
Aber so, dass man so mal so Luft zum Ausatmen, also nicht Luft, sondern dass man Zeit zum Ausatmen hat und sagt, wer bin ich und diese Phasen, wenn man so runter sich runter...
Ja, runterbeamt. Also ich glaube das schon, ich glaube daran, aber es funktioniert, glaube ich, nicht.
Aber immer. Vielleicht funktioniert es nicht in einer fremden Stadt, weil da ist man dann ja verloren ein
bisschen. Ja, vor allem ist es so programmiert. Ich glaube, alles, was man so vorhat und so richtig, wo man sagt, das hat man so geplant und durchgedacht,
ach, das funktioniert nicht.
Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, es funktioniert nicht. Man muss sich austricksen, aber auf raffiniertere Art und Weise und nicht auf so eine Art und Weise.
Wir könnten mal eine Suppenkur machen, wo man nur schlaft und Suppe isst. Da sind wir allein.
Das finde ich, da sind wir sicher alleine, da ist keiner dabei.
Machen wir mal eine Suppenkur?
Ja.
Nur Suppe? Frittatensuppe?
Aber wie lange
kann man das aussuchen?
Nein, Frittaten, also wenn ich es mal aussuchen darf, Backerbsensuppe.
Backerbsensuppe, ja. Eine Woche lang?
Ich bin nicht dabei.
Also eine Woche
Backerbsensuppe, ja.
Eine Woche Frittaten.
Ja.
Okay.
Damit lassen wir es alleine mit diesen Gedanken, weil wir sind am Ende.
Ist jetzt schon wieder aus?
Es ist schon aus.
So, ich glaube, jetzt können wir noch über die Suppenkur reden. Aber wir machen ja eine Suppenkur.
Wir machen eine Suppenkur und ich beende jetzt diesen Podcast mit kein Wechsel unter diesem Anschluss.